Tatort Pflege.
Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast, den wir sehr ins Herz geschlossen haben, der super informativ ist und von dem wir auch immer mal ein paar Informationen mopsen, um besser dazustehen für euch. Hört mal rein in den Podcast und jetzt lasse ich erstmal Dieter und Jens sprechen.
Hallo, herzlich willkommen bei Dünder und Hänseleit. Information, Beratung und Coaching im Gesundheitswesen.
Fachwissen rund um Pflegeberatung und Pflegebegutachtung.
Erhalten Sie mit unserer Beratung den Durchblick in der Pflegeversicherung. Wir geben Ihnen fundiertes Fachwissen an die Hand, damit Sie Ihre Tätigkeit professionell ausüben können.
Unser Angebot an Information, Beratung und Coaching beinhaltet die individuelle Begleitung für Unternehmen und Selbstständige zu allen Fragen rund um die Pflegeversicherung insbesondere.
Aufbau einer unabhängigen Pflegeberatungsstelle.
Pflegeberatung in ambulanten Pflegediensten, insbesondere die Implementierung und Weiterentwicklung.
Selbstständigkeit als unabhängige Pflegegutachterin.
Selbstständigkeit als freiberufliche Pflegesachverständige, Pflegesachverständiger.
Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Coaching für Pflegeberater, Pflegegutachter und Pflegesachverständige.
Sowie Fortbildung zum Widerspruchsmanagement.
Wir bieten Ihnen eine individuelle Betreuung, die sich ganz nach Ihren Wünschen und Erfordernissen richtet. Der Umfang kann individuell angepasst werden und sowohl kurze Schulungseinheiten als auch umfassende Betreuung über einen längeren Zeitraum beinhalten.
Unser Angebot richtet sich an Unternehmen und Fachkräfte, die im Bereich der Pflegebegutachtung und Pflegeberatung tätig sein möchten oder bereits tätig sind.
Das Angebot kann entweder bei Ihnen vor Ort oder online durchgeführt werden. Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an.
Kontaktieren Sie uns gerne unter www.dünder-henseleit.de für ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Sie.
Bis bald.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute sind wir richtig politisch unterwegs, oder Annette?
Ja, und heute ist das kleine Studio auch richtig voll, haha.
Ja, wir haben extra ein Studio angemietet, sind voll luxuriös hier unterwegs und haben ausnahmsweise mehrere Gäste.
Ganz genau, wir hauen die Pflegegelder auf den Kopf.
Genau.
Herzlich willkommen zu Tatort Pflege.
Genau, Frau Vernunft, sag mal. Was ist ein Thema eigentlich? Erläuter mal.
Stimmt, ich bin ja die mit der Vernunft, deshalb politisches Reden ist wahrscheinlich mein Bereich. Aufgrund dessen, dass es gerade akut in den Medien unterwegs ist und auch mit dem neuen Wechsel in der Spitze in Berlin, also CDU hat jetzt Berlin übernommen und die SPD ist nicht mehr vor Ort, hat sich was Neues aufgetan, und zwar will Berlin wieder die Pflegekammer versuchen anzuwählen. Und da haben wir eine Vertreterin, die ist demnächst auch nochmal bei uns zu Gast, die Jenny Kunert, beziehungsweise war schon Gast bei uns, die Jenny Kunert, und die setzt sich dafür ja enorm ein. Und ja, wir sprechen heute über den DBFK, über die Pflegekammer und haben uns dazu Gäste eingeladen.
Aber zunächst wollten wir ja erstmal noch ein bisschen in die Theorie einsteigen.
Ganz
und
genau.
Erklären, was ist eine Gewerkschaft, ein Berufsverband und Pflegekammern, um mal so ein bisschen das auseinander zu klamüsern, den ganzen Kladderadatsch. Deshalb starte doch mal.
Ja, gut, ich fange an. Na, wunderbar. Okay, ja. Ich sehe hier auf meinem Zettel stehen, dass Annette vorliest. Das ist so, wir müssen uns ja auch ein bisschen strukturieren als Lehrer, so ein Vorbild. Ich bespreche oder erkläre euch mal ganz kurz, was eine Gewerkschaft ist. Und die Gewerkschaft, die gibt es eigentlich auch zum Dank der SPD. Also die hat die damals mit eingeführt, als der Kaiser gerade abgedankt hat in Deutschland sozusagen. Also schon ein bisschen länger her. Und die Gewerkschaft ist ein Zusammenschluss von Arbeitnehmern und Angestellten zu einer Organisation. Und diese Organisation vertritt die Mitglieder und versucht, ja klar steht jetzt hier an erster Stelle mehr Geld, aber im Grunde faire Arbeitsbedingungen oder auch Urlaub für Arbeitnehmerinnen zu bekommen. Und das ist zum Beispiel Verdi, und Verdi ist ja eine der größten Gewerkschaften hier in Deutschland, und es gibt natürlich auch nochmal Untergewerkschaften. Es gibt Verdi Stahl, es gibt Verdi für die Lehrer, es gibt Verdi für Pflegekräfte, also eine große Organisation, die sich aber separat auf bestimmte Arbeitnehmer oder auf bestimmte Lehrgruppen, Arbeitsbereiche bezieht. Und genau, und die sind als Teil der europäischen Gewerkschaftsverbände, nehmen die auch ein bisschen Einfluss auf politischer Ebene. Das heißt, sie können in bestimmten Anhörungen dabei sein, können bestimmte Beschlüsse nochmal besprechen oder auch Einsprüche erheben, haben aber nicht die Macht, tatsächlich da Veränderungen herbeizuleiten beziehungsweise da tatsächlich mitzugestalten. Sie sind sozusagen so ein Kontrollfinger an der Politik, aber das heißt nicht, dass die Politik darauf hören muss, die neuen Gesetze beschließt zum Beispiel. Ne? Verdi fordert vor allem mit Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, aber auch mit kirchlichen Trägern bessere Bedingungen für die Pflege. Und nicht nur Verdi, sondern auch Berufsverbände. Und ein Berufsverband, einer der größten, ist der DBFK, der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe. Geht jetzt nicht ganz auf, der war mal der Deutsche Berufsverband für Krankenpflege. Deshalb heißt er aber immer noch DBFK, obwohl er jetzt für Pflegeberufe gültig ist, weil man diese institutionellen Namen nicht ändern möchte, weil man ihn dann nicht wiedererkennt. Also eigentlich heißt er ja, wenn man ihn Fräulein Rottenmeierich genauer drauf schaut, nicht mehr DBFK, sondern müsste eine andere Abkürzung haben. Und das Besondere ist, der DBFK ist gegründet von Agnes Kahl, unserer deutschen Florence Nightingale. Die kennt ihr auch, die haben wir schon in der Sonderfolge besprochen. Und sie sorgt jetzt dafür, dass Gesundheitskrankenpflege, Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege vertritt wird sozusagen. Und das DBFK ist auch Mitglied im Internationalen Council of Nurses, also da, wo alle Verbände weltweit sich sammeln und miteinander besprechen und schauen, was machen andere Länder, was macht andere Politik. Und ist auch ein Gründungsmitglied des Deutschen Pflegerates, wo ja die Frau Christine Vogler die Chefin auch von ist. Und der Berufsverband ist eine freie und unabhängige Interessenvertretung. Man kann sich da auch frei als Mitglied anmelden. Das ist natürlich dann kostet natürlich etwas, so wie auch Verdi. Es ist aber geregelt durch Satzungen, dass es so und so viel Prozent vom Gehalt sind. Summa summarum kann man sagen, eine Mitgliedschaft bei Verdi kostet zwischen 30 und 40 Euro. Und summa summarum kostet eine Mitgliedschaft beim DBFK auch so um die 30, 40 Euro. Der DBFK, der bündelt die Interessen der Mitglieder und versucht, diese gegenüber Vertragspartnern und Berufsausübenden, also Auftraggebern, Arbeitgebern, wie zum Beispiel Helios, Vivantes, Charité, mehr, also diese Interessen durchzusetzen, also in der Öffentlichkeit besser darzustellen. Das heißt, sie haben eigentlich so gut wie gar keine politische Handhabe, sondern sind komplett frei und sprechen an. Genau, und wenn man als Mitglied beim DBFK ist, gibt es auch immer noch Zeitschriften umsonst dazu. War das jetzt genug Werbung, Liane?
Ja, beim DBFK kriegt man auch vergünstigte Weiterbildung und so weiter. Und der Knackpunkt ist halt die Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, genau. Okay. Und hier steht jetzt, Liane liest vor Pflegekammer.
Genau, ja, ganz klar. Ja, also eine Pflegekammer ist eine berufsständische Organisation von Pflegefachkräften. Das heißt, wir organisieren uns selber und wählen uns auch selber. Und das Hauptziel darin ist, dass wir für uns selber auch Politik machen. Wir haben ja dann richtige Wahlzettel, wir haben richtige Unterkammern und Interessenvertretungen, die wie Parteien in dem eigenen Berufsstand dann sind. Und die kann man dann halt auch wählen. Und das große Ziel ist, die Qualität der Pflege zu verbessern und auch das Wissen über Pflege in der Gesellschaft. Es gibt das noch nicht in ganz Deutschland, so wie es in der Ärztekammer halt ist, wo die Ärzte über sich selber bestimmen können. Es gibt es in 4 beziehungsweise fast 5 Bundesländern, nämlich in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und frisch in NRW. Baden-Württemberg kommt jetzt dazu und in Berlin wird aktuell wieder diskutiert und abgestimmt mit einer Vorabstimmung, ob überhaupt Wahlzettel generiert werden sollen. Tja, die Aufgaben sind dann auch ein bisschen überschneidend. Im Prinzip stärken wir unseren eigenen Beruf und wollen professionalisierte Standards entwickeln, also auch eng Pflegestandard und Pflege als Arbeiten anerkennen und auch hier bestimmte Standards festlegen, um die Qualität halt zu sichern. Und wir sind Interessenvertretung, hier eindeutig dass wir politisch sein dürfen und in sämtlichen politischen Gremien, die da so in Berlin sind, im Bundestag mit drin sein müssen, was weder beim DBFK noch bei Verdi so ist, dass sie dürfen, wenn sie eingeladen sind. In der Pflegekammer, da muss man aber. Das ist der Unterschied. Die Politik kann also den DBFK oder Verdi einladen. Wenn sie es möchten, müssen es aber nicht. Bei der Pflegekammer müssen sie es. Also wir haben politisches Mitspracherecht und sind somit für Arbeitgeber und andere Interessengruppen sowie für Patienten mit zuständig. Wir fördern die Qualität ganz viel in Bildung. Wir machen unsere eigene Bildung. Das heißt, wir beschließen, wie laufen die Weiterbildungen ab, schreiben dafür Konzepte. Wir sagen, es gibt keine Basiskurse mehr, dann gibt es keine Basiskurse mehr, die nur 300 Stunden sind. Das drücken wir politisch durch. Wir entscheiden über unsere eigene Bildung und Weiterbildung und auch alle sind verpflichtend registriert in dem Bundesland. In England nennt man das ja auch registrierte Nurses so und man hat auch verpflichtende Fortbildungen jedes Jahr, sodass wir die Qualität hochhalten. Und wir haben auch andere Karrieremöglichkeiten und Unterstützung und Rechtsberatung und ähnliches. Immer wieder wird es diskutiert, weil der auch eine Zwangsmitgliedschaft ist und die verbundenen Kosten werden als Nachteil gesehen. Da möchte ich nochmal kurz gleich politisch werden. NRW zum Beispiel eine riesen Vorsumme bekommen, dass sie 2 Jahre finanziert waren zum Gründen und Entwickeln. Die sind ja jetzt gerade frisch ins zweite Jahr gekommen vom Bund und vom Land. Und erst jetzt werden beschlossen, wie die Gelder, die überhaupt angenommen werden über diese Zwangsmitgliedschaft, verteilt werden. Und viele der Leute, die da arbeiten oder den Vorsitz haben oder gewählt sind, arbeiten ehrenamtlich. Ja, die kriegen seit über einem Jahr eigentlich gar keine Knete so richtig. Was dann auch vielen immer nicht so bewusst ist. Man meckert über den Zwangsbeitrag, aber dass die Leute, die da was bewegen wollen, ja auch erstmal ewig kein Geld kriegen. Man hat so eine Art Petitionsrecht und ist in der Regierungsbehörde drin, im Parlament, in den Organisationen, in den Institutionen und hat auch Befugnisse, ein Widerspruchsrecht bei Rechten oder bei Erlassen Gesetzen einzugeben, sodass noch Änderungen gemacht werden, wenn Gesetze neu beschlossen werden und kann hier auch Maßnahmen ergreifen. Also wir haben sie jetzt mal auseinanderklamüsert und deshalb steht jetzt hier Frau Friedrich. Ja, die Vernunft stellt jetzt unsere Gäste vor.
Ganz genau. Ja, warum sprechen wir heute generell über dieses Thema? Du bist ja Berliner Pflegekraft. Ich habe ja woanders gelernt und bin dann nach Berlin emigriert und bin ja schon schockiert von den Zuständen hier in der Pflege. Denke, dass wir berufspolitisch da ganz dringend etwas ändern müssen, dass einfach von oben herab sich was ändert und andere Gesetze da sind und einfach Möglichkeiten da sind, weil wir ja jetzt in unserem Rahmen schon relativ eingeschränkt sind. Das ist schon mal ein Grund, warum wir es machen. Und genau dieses Thema habe ich auch im Unterricht gehabt und greife das da auch immer sehr tief mit Diskussionen auf. Und da habe ich tatsächlich 3 Schüler von mir eingeladen, beziehungsweise angefragt, ob die mitmachen wollen würden, weil wir so eine tolle Diskussion hatten über längeren Zeitraum zu diesem Thema, dass ich mir dachte, nee, das muss jetzt aber auch mal
gehört werden,
die Welt wissen. Und vor allem, weil es eben die Zukunft ist, die hier sitzt und geschult wird und die jetzt einfach auch schon eine hohe politische Meinung hat. Hier sitzen jetzt Lisa, Sillat und Daniel und die erzählen jetzt auch mal kurz was von sich, damit ihr wisst, wer das ist. Und dann starten wir auch in diese tolle Diskussion ein, ob wir für die Pflegekammer sind oder nicht. Wie die 3 das wahrnehmen als Berufsneuanfänger in der Ausbildung.
Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in eurer Freizeit hier zu sitzen und mit uns den Podcast aufzunehmen. Das ehrt uns sehr und auch, dass ihr uns hört und unterstützt. Und wir freuen uns jetzt auf euch und eure Vorstellungen.
Hallo, also ich bin Lisa. Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsdrittel meiner Ausbildung als Pflegefachkraft. Und ja, wir sitzen zusammen in unserem Schulunterricht und haben das Thema diskutiert. Ja, warum bin ich in die Pflege gekommen? Eigentlich, meine Mutter ist Krankenschwester. Ich habe sozusagen dieses ganze Berufsbild auch aus meiner Kindheit mitbekommen? Was hat sie bewegt? Wie ist es, in drei Schichten zu arbeiten? Und sie hat ja viele verschiedene Etappen durchlaufen in den ganzen Jahren. Ja, irgendwie hat sie zu mir gesagt, als ich gemeint habe, ja, ich würde das auch gerne machen, was du machst, hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Also das ging früher noch, und als ich da eingestiegen bin, als ich 16 war, da war das noch richtig gut. Da waren Ärzte und Krankenschwestern auf gleicher Ebene und wir haben auf M-Level zusammen die Schicht gewuppt, und jetzt ist es aber, kannst du es vergessen, lass es bleiben. Und tatsächlich habe ich mich dann auch dagegen entschieden, weil ich dachte, naja, meine Mutter muss ja wissen, und bin sozusagen dem Ruf nicht gefolgt, bin dann erstmal ein bisschen in die Kreativität gegangen. Irgendwann hat es mich dann aber doch gepackt und ich wollte es unbedingt doch nochmal ausprobieren. Das war, als ich dann meine Friseurkarriere sozusagen beendet habe und dann in die Pflege gegangen bin als Helfer. Und dann gedacht habe, oh Gott, also das geht nicht, das kann ich so nicht weiterführen und das reicht mir auch nicht, mein Wissen reicht mir nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute so behandelt werden und so gesehen werden, wie es nötig ist, und meine Zeit reicht nicht aus und irgendwie so geht es nicht. Und außerdem hatte ich nach einem Jahr schon das Gefühl, ich bin komplett ausgebrannt, obwohl ich gar nicht so lange und so viel gearbeitet habe, vor allen Dingen, weil ich auch noch eine Tochter habe, die ist jetzt 11, und dann habe ich mich zur Ausbildung entschieden und die Teilzeitausbildung gewählt, weil ich auch noch Zeit für und mit der Familie haben wollte. Das war mir ganz wichtig. Ich habe gedacht, naja, wenn sie dann so 13 ist und ich fertig bin, dann hat sie vielleicht auch gar nicht mehr so viel Lust auf mich, Pubertät und so. Dann kann ich ja richtig arbeiten gehen. Und genau, und dann einfach mal gucken. Und ja, wie erlebe ich die Ausbildung? Sehr, sehr unterschiedlich. Höhen und Tiefen, ganz viele Facetten werden da aufgemacht. Ich habe jetzt relativ viel schon gesehen. Also ich war in der Endoskopie, ich war in der Geriatrie im Krankenhaus, ich war sowieso in der Ambulanz am Anfang. Aktuell bin ich in der Intensivpflege und meine Ausbildungsträger ist auch in der Intensivbeatmung. Also ein bisschen was habe ich schon gesehen. Ich habe verschiedene Prozesse miterlebt und auch wie, wo, wann was gemacht wird. Und ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht und genauso viel mindestens schlechte Erfahrungen im Hinblick auf Personal, Persönlichkeiten, die vielleicht nicht unbedingt mit Menschen zusammenarbeiten sollten, und auch umgedreht. Also es ist sehr facettenreich und oft bin ich sehr frustriert, und ich weiß, dass andere auch ziemlich frustriert sind, Leute, die in der Ausbildung sind wie ich, aber auch Fachpersonal, was einfach am Limit ist. Und ich denke, dass genauso wie Annette das gesagt hat, einfach da wirklich eine grundlegende Veränderung passieren muss, damit wir etwas verändern können für uns und für alle anderen auch. Genau. Und wie ist meine politische Haltung? Ich bin tatsächlich total für die Pflegekammer. Das habe ich so richtig gemerkt, als Annette den Unterricht für uns gemacht hat. Oder wir sagen ja Frau Friedrich. Und einfach ich so gespürt habe, ja, das wäre jetzt was, wo wir echt was bewegen könnten. Und eigentlich muss es unbedingt passieren, weil ich sehe das ja im Alltag, wie die Leute fertig sind, mit Nerven auf dem Zahnfleisch krauchen. Und ich glaube, dass man da noch mal richtig was wecken kann in den Menschen. Also dass die einfach sagen können, ja, doch, das war es, warum ich das gemacht habe. Das war, warum ich jetzt Krankenschwester geworden bin. So wie meine Mutter dann halt, also ich meine, sie wird jetzt nicht mehr so lange arbeiten, dass das vielleicht noch passieren könnte. Aber wenn es so wäre und sie würde noch 10 Jahre arbeiten, dann könnte man sagen, ja, da ist jetzt was passiert und das hat sich jetzt echt gelohnt. Und ich bin da jetzt wieder so voll Feuer und Flamme für diesen Beruf und warum ich das eigentlich angefangen habe. Und jetzt gebe ich einfach weiter an dich, Sila.
Okay, hallo, ich bin Szilárd, ich komme ursprünglich aus Ungarn, ich lebe in Deutschland seit fast 11 Jahren, bin Quereinsteiger, genau wie Lisa und vielleicht noch viele andere Menschen. Ich habe Schauspiel studiert und in Ungarn und auch in anderen Ländern eigentlich als Schauspieler gearbeitet. Ich wollte nach Deutschland kommen, weil ich irgendwie immer international leben und arbeiten wollte. Und eigentlich meine Großmutter war Schwäbin. Also sie sprach sehr gutes Deutsch mit meiner Tante. Sie haben immer auf Deutsch gestritten miteinander, damit die Kinder das nicht verstehen. Aber als ich Kind war, hatte ich noch eigentlich kein großes Interesse an Deutsch zu lernen. Das habe ich viel später angefangen. Ja, ich war schon 41, jetzt bin ich 52 schon. Ich war schon 41, als ich mich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen, weil ich wollte irgendwie, diese Familiengeschichte ein bisschen, erkunden, beziehungsweise was ist diese Kultur, woher meine Großmutter kommt. Und ja, ich hatte davor auch in den USA jahrelang gelebt und gearbeitet, dann noch nicht in der Pflege, sondern da war ich auch als Schauspieler tätig, aber habe ich auch andere Dinge gemacht, zum Beispiel als Gärtner habe ich da gearbeitet. Ja, und ich habe dann angefangen im Internet nach einem Job zu suchen, weil ich wusste, dass ich nach Berlin kommen möchte und hier leben möchte. Und da habe ich ein Projekt gefunden. Die Schwulenberatung Berlin hat ein großes Gebäude gekauft, ein Altbaugebäude und haben dann dieses Haus renoviert. Und da haben sie da eine Pflege-WG geöffnet für schwule Männer. Und da gibt es auch ein Restaurant. Die Schwulenberatung Berlin hat auch ein Büro. Und auf den oberen Etagen gibt es Wohnungen für Frauen, also lesbische Frauen und homosexuelle Männer. Also das ist ein tolles Projekt und als ich das gelesen habe, ich dachte, weil ich auch zu dieser Gemeinde gehöre, ich dachte, ich möchte teilnehmen, ich möchte dabei sein. Und die Schwulenberatung Berlin hat damals nach Leuten gesucht sie haben nach Pflegern gesucht, nach Kellnern gesucht oder Reinigungspersonal, weil sie brauchten einfach viele Leute im Restaurant, in der Pflege-WG oder im Büro. Und ich habe ich habe mich beworben und ich habe geschrieben, mir ist es völlig egal, ob ich in dem Restaurant arbeite oder in der Pflege-WG oder im Büro. Ich möchte Teil von diesem Projekt sein, weil ich das so toll finde. Dann wurde ich angerufen von Curadomo, Pflegedienstleistung. Sie haben die Pflege für diese Pflegewege organisiert und dann eine Woche später hatte ich ein Jobinterview. Ja, sie haben mich genommen und dann bin ich nach Berlin gefahren mit einem Koffer und ich habe ein ganz neues Leben hier angefangen, also quasi zufällig in der Pflege. Und dort habe ich gearbeitet. Das war wirklich eine tolle Zeit für mich. Ich habe innen immer noch einen Minijob da, weil ich einfach dieses Pflegemodell toll fand. Das gibt es nicht zum Beispiel in Ungarn, diese betreute Wohngemeinschaft, sowas gibt es nicht. Es gibt Pflegeheime, aber sowas gibt es nicht. Und ich fand dieses Modell super, weil ich eine Beziehung aufbauen konnte mit den Bewohnern. Es ging nicht nur um Körperpflege oder Behandlungspflege, sondern auch die menschliche Beziehung. Also wir kochen auch. Wir machen auch Spaziergänge mit den Bewohnern. Wir betreuen sie auch im weitesten Sinne. So, also Teilzeit habe ich immer in der Pflege gearbeitet. Sorry, wenn ich zu viel rede. Ihr dürft das immer ausschneiden. Aber ich bleibe beim Thema und ich habe immer Teilzeit in der Pflege gearbeitet, seitdem ich in Deutschland lebe, aber auch bin ich immer noch als Schauspieler und mittlerweile auch als Regisseur tätig, ich mache auch Filme. Und dann kam die Pandemie. Und da konnte ich überhaupt nicht mehr als Schauspieler arbeiten oder Regisseur auch nicht. Und ich dachte, okay, das ist vielleicht die beste Zeit, die Ausbildung anzufangen. Und dann habe ich mich für diese Teilzeitausbildung entschieden. Und davon gibt es recht wenig in Berlin. Als ich angefangen habe, dann gab es nur 2 Schulen in Berlin, jetzt mittlerweile nur 1 Schule. Diese Schule, Campus Berlin, wo wir jetzt sind mit Lisa und Daniel auch. Er bekommt auch mal das Wort, wenn ich ihm das Mikrofon gebe. Nach einer Stunde.
Alles gut.
Und warum Pflege? Weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite. Das ist mir sehr wichtig, dass ich mich mit Menschen unterhalten kann. Das ist mir tatsächlich ein sehr gutes Gefühl, wenn ich spüre am Ende meines Dienstes, dass ich das Leben für diese Menschen vielleicht ein bisschen besser gemacht habe, leichter gemacht habe. Und dann habe ich ein gutes Gefühl. Das andere ist, dass Pflege ein sehr, sehr sicherer Job ist. Also das ist quasi wie eine Lebensversicherung für mich und ein sicheres zweites Standbein. Und das war der andere Grund. Und warum Teilzeit? Weil ich dachte, ich würde auch gerne auch noch andere Dinge machen in meinem Leben, nicht nur Pflege. Ich möchte meine bisherige Tätigkeit nicht komplett aufgeben. Deswegen habe ich mich für Teilzeit entschieden. Und wie erlebe ich meine Ausbildung? Sehr gemischt, wie auch Lisa das erzählt hat. Ich hatte natürlich keine Ahnung, wie die Ausbildung dann aussehen wird oder was mich da hier erwartet. Und ja, ich hatte wahrscheinlich andere Erwartungen. Und im Vergleich zu meinen Erwartungen gibt es auch manchmal Enttäuschungen. Positiv, aber auch negativ. Es ist sehr, sehr, sehr gemischt. Grundsätzlich bin ich mit der Schule, ich habe auch gehört, gelesen, dass es oft der Fall ist bei Azubis. Ich bin auch mit dem schulischen Anteil ziemlich zufrieden, aber mit dem praktischen Anteil nicht so, weil ich erlebe, dass bei den praktischen Einsätzen, wir kriegen das Schlimmste von diesem Beruf was, also wovon man eigentlich wegrennen möchte. Also das, also was man in der Praxis erlebt, macht nicht so viel Lust auf den Beruf.
Aber da seid ihr nicht die Einzigen. Der Wertebericht vom letzten Jahr war ja so, dass da eine Riesenumfrage gemacht wurde in ganz Deutschland, wie die generalistische Ausbildung ankam. Über 80% waren zufrieden mit der theoretischen Ausbildung und sehr, sehr viele Leute haben gesagt, wie schlecht die praktische ist.
Ich freue mich auf die Pflegekammer. Ich glaube, wir sollen, können, dürfen alle Mittel nutzen, diesen Beruf, dass man die Qualität in diesem Beruf steigern kann, aber auch, dass wir bessere Bedingungen für den Beruf
selber mitbestimmen. Genau.
Selber mitbestimmen, ganz genau. Dankeschön.
Ja, hallo Liane. Hallo
Hi.
Frau Fried.
Hallo.
Ich bin's, Daniel. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Einladung heute. Also jetzt mal kurz zu mir. Also ich bin 41 Jahre alt, bin auch schon ein Weilchen in der Pflege tätig, zum Teil halt auch als Quereinsteiger, war auch lange in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Also ich war auch im sozialen Gesundheitsbereich oft tätig, meistens halt immer nur als Quereinsteiger. Habe auch mal eine Zeit lang im Ausland gelebt und habe mich dort um behinderte Kinder gekümmert, in einem Kinderheim auf Kreta in Griechenland. Und zum Schluss arbeitete ich in der 1:1 Pflege über dieses persönliche Budget für eine Freundin von mir, die hatte diese ALS-Krankheit. Und da wurde ich das erste Mal mit der außerklinischen Intensivpflege konfrontiert. Und die starb dann leider in meinem Nachtdienst. Und sie guckt, also Gott habe sie selig, sie guckt auch genau, was ich hier tue. Und das war so in dem Nachtdienst die Situation, wo ich auf meine Hände schaute und mir dachte, Mensch, in welchem sensiblen Bereich treibst du dich jetzt hier eigentlich rum, so gut wie unausgebildet. Und das war sozusagen so dieser Trigger für mich, dann einfach zu sagen, hey, dann ich hole doch einfach mal noch das Examen nach. Und falls du jemals wieder in diese Situation kommen solltest, dass man dann irgendwie adäquat einfach auch handeln kann. Und Genau, und dann befindet sich, wie der Zufall es so will, vielleicht 20 Minuten, Viertelstunde von meinem Wohnort entfernt ein großes Beatmungszentrum. Bin auf die drauf zugegangen und genau, die hatten mir dann die Ausbildung angeboten in Teilzeitform und somit bin ich dann jetzt wieder in der außerklinischen Intensiv- und Beatmungspflege gelandet. Ja, warum die Pflege? Da stellt sich immer so ein bisschen so die Frage, so die Pflegeprofession, Berufung oder nur Beruf. Zillert hatte das vorhin kurz erwähnt, bei ihm hält sich das so in der Waage. Bei mir ist es teilweise wirklich eine Profession, weil ich mag Menschen und für mich stellt es auch wirklich das ist somit einer der realsten Berufe überhaupt, weil es auch so zwischen Leben und Tod sich teilweise abspielt und mich interessiert auch nichts anderes. Also jetzt, ich interessiere mich nicht für Autos, ich interessiere mich nicht für die Baustelle oder im Büro oder so Sitztätigkeiten und so, und da liegt dann halt einfach nur die Arbeit mit den Menschen und das war schon, ist eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt auch irgendwie so ein bisschen mein Weg. Und warum diese Teilzeit, dieses Teilzeitmodell, kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also mein Ausbildungsträger bot mir das an und die Schule bot es an. Also ich habe einen relativ guten Vertrag mit meiner Firma gemacht, so dass ich jetzt finanziell keine Einbußen habe. Es wird zum Teil auch subventioniert, unser Gehalt, und da habe ich jetzt keine finanziellen Nachteile von. Und ja, ich bin für Teilzeitarbeiten und für Vollzeitleben. Das finde ich ganz gut. Ansonsten, wie erlebe oder empfinde ich diese generalistische Ausbildung? Also ich bin vielleicht war es von falschen Erwartungshaltungen geprägt. Wir sind auch so ein Corona-Jahrgang. Wir hatten mit Frau Friedrich viel Online-Unterricht auch. Da blieb teilweise vielleicht ein bisschen was auf der Strecke. Ja, ansonsten bin ich schulisch zufrieden im theoretischen Teil, aber so, ja, im Praktischen kommt es mir teilweise auch wirklich chaotisch und unstrukturiert vor und auch nicht einheitlich. Also da kann ich später nochmal was zu sagen. Da hatte ich jetzt so ein, zwei Situationen, die für Verwirrung auch einfach sorgen innerhalb der Ausbildung. Genau, ja, meine politische Haltung zu dem Thema ist einfach, ohne den Unterricht jetzt von Frau Friedrich hatte ich vorher gar kein Bewusstsein dafür. Und das ist jetzt die Pflege ja wirklich schlecht steht, das wussten wir alle. Aber dass das, wie dringlich das ist und dass Berlin da überhaupt gar keine Pflegekammer hat und so, das war mir bis dato überhaupt nicht bewusst. Und ja, jetzt habe ich auch bei der Petition mit unterschrieben zur Berliner Pflegekammer und mich interessiert das Thema auch und ich würde mich freuen, wenn man da irgendwie was ändern könnte. Und vielleicht können wir irgendwas auf den Weg bringen, weiß ich nicht, irgendwie was image-technisch. Zillert meinte, er macht Filme, vielleicht produzieren wir einen Imagefilm. Wir müssen gucken, wie kommen wir an die Leute ran, wie kann man das Image der Pflege einfach verbessern. Genau, das wäre es erstmal von mir. Ansonsten würde ich jetzt an Frau Friedrich weitergeben.
Ja, vielen Dank erstmal. Genau. Ja, Liane, du kennst die drei noch nicht, ich kenne sie schon. Hast du gleich ganz dringende Fragen, die weg müssen?
Boah, ihr habt euch wahnsinnig gut vorgestellt. Ich habe euch auch nicht unterbrochen. Ich bin so eine Unterbrecherin. Bin ja immer so intuitiv, kreativ unterwegs und muss dann, wenn ich eigentlich einen Geistesblitz habe, muss ich eigentlich immer was fragen. Aber ihr habt es so wunderbar gemacht und spannend auch, dass ich dann so zuhören wollte. Auch eine der Haupttätigkeiten in der Pflege, man will die Menschen kennenlernen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, ich habe vielleicht so eine kleine supergeile Kreativaufgabe. Jeder von euch nennt mal einen Hashtag, der den Pflegeberuf für euch ausmacht. Ein Wort. Die Köpfe rauchen.
Nächstenliebe.
Ja. Mhm. Hashtag Kommunikation mit Menschen.
Okay.
Ja. Hashtag Liebe. Ich habe das irgendwie im Kopf.
Liebe. Ja. Nächstenliebe, Liebe, Kommunikation. Ja, die politische Haltung kam schon ein bisschen durch. Was würdet ihr euch denn wünschen für die Profession? Wenn in 10 Jahren, wünscht ihr was? Was soll in 10 Jahren sein?
Soll ich anfangen?
Ja, klar.
Also ich würde mir wirklich ein grundlegendes Umdenken wünschen innerhalb der Politik und auch innerhalb der Gesellschaft. Ich hoffte so ein bisschen, also so auch mit dieser Corona-Zeit, die Leute da draußen klatschen zwar für uns, was auch okay und berührend war, aber die Politik selbst hat jetzt das, glaube ich, nicht wahrgenommen. Und ich dachte, dass Corona vielleicht auch einfach eine Chance darstellt. Wir redeten auch über Systemrelevanz und so. Aber am Ende des Tages hatte ich das Gefühl, das war dann auch wieder nur heiße Luft. Und ich würde mir wünschen, dass sich da wirklich was ändert. Ob es image-technisch ist, dass Leute wirklich Bock haben auf den Beruf, dass die freiwillig kommen, und dass die Politik da irgendwie noch mehr Bewusstsein entwickelt, dass wir da gemeinsam irgendwie ja die Pflege stärken. Mhm. Genau.
Oh, geil. Das war schon mal ein wunderschöner Satz. Ich muss intuitiv dazu sagen, das war der Grund, warum wir Tatortpflege überhaupt gegründet haben. Weil wir dachten, wir brauchen Sprachrohr und wir wollen mal darstellen, dass wir mehr sind und mehr können. Und jetzt brauchen wir nur ganz viele Zuhörer.
Ich habe zwei Wünsche. Ich weiß nicht, ob ich auch oder nur die drei. Also ein Wunsch ist, wir haben ja Sabine Torkler kennengelernt. Die kommt ja häufiger jetzt mal vom namentlichen Podcast vor. Das ist ja eine englische Nurse. Und die Briten haben eine ganz andere Einstellung. Die haben eine ganz andere Haltung. Die haben eine ganz andere Profession. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Deutschen diese Haltung annehmen. Wenn Sabine im Zug sitzt hier in Deutschland und sie hört irgendjemand über Corona oder Covid oder über Pflegekräfte negativ oder Blödsinn sprechen, dann steht die auf, geht dahin und sagt, halt die Fresse. Ich bin eine Nurse. Du weißt gar nichts. Wenn ich nicht wäre, wärst du tot.
Aber halt die Fresse ist natürlich.
Ja, komm, ich habe jetzt einfach mal wirklich zitiert und ich finde, man muss nicht halt die Fresse sagen, aber ich bin die Nurse, ohne mich wärst du tot. Genau das ist die Haltung, die wir brauchen. Das tut mir leid, aber so ist es. Und den zweiten Wunsch, den ich habe, ist, ich wünsche mir eine Vollakademisierung des Berufes.
Ja, geht mit und auch diese Wertschätzung. Wir sind sehr, sehr wertvoll und das Leben ist wertvoll und wir schätzen das Leben und das ist der Grund, warum wir den Beruf toll finden.
Ich wäre auch dafür, dass die Pflege akademisiert wird. Ich hätte auch gerne studiert, die Pflege. Ich wusste damals noch nicht, dass es so ein Studium gibt, auch an einer staatlichen Universität. Ich dachte nur, es gäbe nur diese private Hochschulen, wo man sehr hohe Gebühren zahlen muss. Ich erlebe das auch, dass in vielen anderen Ländern ist es ein Studium. Und zum Beispiel, wir haben einen Dozenten, der Arzt ist, unser Lieblingsdozent, einer von den Lieblingsdozenten. Und er ist auch halbwegs amerikanisch und hat auch in den USA studiert und auch als Arzt gearbeitet. Und er hat uns erzählt, dass zum Beispiel in den USA der Beruf sieht ganz anders aus. Es gibt nicht diese Hierarchie zwischen Ärzten, Ärztinnen und Pflegekräften. Da sind die Aufgaben ganz klar getrennt und markiert. Und da gibt es keine Hierarchie und alle wissen, was sie zu tun haben. Und das gefällt mir sehr. Und ich finde das ein bisschen... vielleicht wäre das eine Richtung, wohin wir auch in Deutschland gehen könnten, dass wir diese zwei Berufe irgendwie trennen und gleichwertig machen, dass die Ärzte nicht die Chefinnen sind, sondern einfach Mitarbeiter, Kollegen sind und wir arbeiten zusammen und dass die viele Aufgaben, Behandlungspfleger nicht von Ärzten und Ärztinnen delegiert werden, sondern das gehören zu unserem Beruf grundsätzlich. Also dass man diese Grenze ein bisschen klarer festlegt, das wäre wünschenswert. Und ich wäre auch dafür, dass es ein Studium wird. Zum Beispiel ein ganz blödes Beispiel. Ich würde gerne ein Auslandspraktikum machen. Ich möchte gerne nach Spanien und ich organisiere gerade. Und ursprünglich wollte ich das Praktikum in einem Krankenhaus machen. Und ich habe mit vielen Krankenhäusern Kontakt aufgenommen und habe ich leider erfahren, dass es überhaupt nicht möglich ist, weil dort ist die Pflege ein Studium. Und es läuft durch die Universität. Aber die Universität kann mich nicht als Student annehmen, weil ich das hier in Deutschland ja nicht studiere. Also das funktioniert überhaupt nicht. Ich kann nicht im Krankenhausbereich mein Auslandspraktikum absolvieren. Nur im Altenpflegebereich, eine Agentur versucht noch in privaten Krankenhäusern, vielleicht dort würde es klappen. Aber was ich, also der Punkt ist, der Beruf wäre auch, beziehungsweise die Ausbildung wäre wäre anschlussfähiger international, wenn es hier ein Studium wäre.
Ja, was wünsche ich mir für die Pflege? Also auf jeden Fall das, was Silat gesagt hat, finde ich super. Es ist ja eine generalistische Ausbildung. General oder generalisiert bedeutet für mich, dass es überall gleich ist. Und jetzt sehen wir ja schon, dass es halt nicht so ist. Und dabei ist das Europa. Wir reden ja nicht mal irgendwie von der USA oder sonst irgendwas, sondern wir sind in Europa. Und ich dachte eigentlich auch, dass das alles ganz gleich ist oder ähnlich wäre, und aber so ist es anscheinend nicht, und dass wir auch ein bisschen internationaler, wenn das gewünscht ist, sein können. Aber was ich auch gut finden würde, wenn man nicht nach Hause kommt und dann erstmal 3 Stunden Mittagsschlaf machen muss, also ich meine, für mich geht das jetzt nicht, aber ich denke, es gibt einige, die so ausgebrannt sind, die auf dem letzten Loch pfeifen und einfach nicht mehr können. Die können seelisch nicht mehr und die können auch körperlich nicht mehr, und das ist für mich keine Grundlage für einen Beruf. Das ist auch keine Grundlage, morgens aufzustehen und zu sagen, oh Gott, wenn ich heute nach Hause komme, dann bin ich so fertig, dann kann ich erstmal nur noch auf der Couch rumliegen. Und Daniel hat es ja schon gesagt, Teilzeit arbeiten, Vollzeit leben, also das sollte alles noch vereinbar sein und nicht, dass man dann irgendwie sein ganzes Privatleben nicht mehr leben kann, weil es nicht mehr geht, weil man körperlich und geistig einfach nicht mehr in der Lage dazu ist. Und da kann man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr im Gesundheitsmanagement innerhalb der Einrichtung arbeiten. Und wenn wir jetzt eine Pflegekammer haben und politisch durchdrücken, dass es Gesundheitsmanagement geben muss für den Mitarbeiter, dann wird es so gemacht. Und da soll dann darauf alles geachtet werden. Körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, dass alle die Möglichkeit kriegen, von ihren Traumata zu erzählen, dass alle die Möglichkeit kriegen zu sagen, ich kann einfach nicht mehr, meine Hüfte ist im Eimer. Und was können wir jetzt für dich tun, dass du dich nicht minderwertig fühlst? Und du hast so viel gegeben die ganzen Jahre und bist jetzt hier auf einem Absteigleis. Also wenn man sich das so anschaut, wie fertig die Leute manchmal so auch einfach schon aussehen. Wie alt bist du? 40? Um Gottes Willen, siehst du aus wie 50? Sagt man nicht, aber denkst du ja. Hilfe. Und ja, und hier, ich hab's mit der Hüfte. Du bist 40. Hallo, du bist überhaupt noch nicht alt und bist schon am Ende. Das geht überhaupt nicht. Da muss einfach was getan werden. Das würde ich mir wünschen, dass das einfach so ist, dass man sagt, oh ja, geil, heute arbeiten. Dann sehe ich meine top motivierten Kollegen. Dann habe ich meine Patienten und es ist einfach schön. Man freut sich, auf Arbeit zu gehen. Im Moment ist es teilweise in der Ausbildung. Ich bin nur 2 Tage in der Woche in der Praxis so, dass man denkt, oh, heute schon wieder auf Arbeit. Also das darf so nicht sein. Das darf auch nicht in der Ausbildung schon so sein, dass man während der Ausbildung schon denkt, oh, pff, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch beenden möchte. Ja, das ist mein Wunsch.
Ja, ich würde da auch gerne noch mal was zu sagen. Also jetzt mal so zu den Unterschieden zum Beispiel. Also bei Sylert wünschte sich ja, dass sich da irgendwie Europa weiter tut oder dass wir da irgendwie zusammenfinden. Aber ich merke auch, dass bei unserer eigenen Haustür hier auch so einiges nicht stimmt. Mhm. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass innerhalb der generalisierten Ausbildung, dass jede Schule, jede Berufsschule die Curriculums und die Rahmenbedingungen selber schreiben darf. Mhm. Und ich bin gerade in einem großen Berliner Krankenhaus, mache dort gerade meinen Pflichteinsatz und bin mit meinem Praxisordner dort extrem mit den Praxisanleitern dort aneinander geraten, weil die haben ganz andere interne Strukturen, als wie es meine Schule vorgibt. Die konnten gar nicht mit meinen Unterlagen, die waren überfordert mit mir und meinen Unterlagen. Das war der Wahnsinn. Ich hatte da auch wahnsinnige Probleme dadurch jetzt in den letzten Wochen gehabt. Und ich würde mir so wünschen, also ich weiß auch, dass in der Vergangenheit war es ja auch wie so ein, es ist immer noch ein ehrenwerter Beruf, aber die Leute da, die hatten auch Bock drauf, das zu machen. Das war auch im Abiturientenbereich angesiedelt, dann durfte sich jetzt auch keiner bewerben, irgendwie oder nicht jeder bewerben. Und ja, heutzutage ist es so, das, was Lisa auch angesprochen hat, also auch nicht jeder ist dafür gemacht, einfach vom Charakter her. Und wir sollten jetzt aber auch nicht ausbilden um jeden Preis. Das habe ich das Gefühl, findet gerade statt. Und dann ist halt auch wirklich die Frage am Ende des Tages, ist es qualitativ oder quantitativ auf lange Sicht gesehen. Und ich würde mir wünschen, wenn die Leute Bock drauf kriegen und ja, irgendwie Bewusstsein dafür entwickeln, was dort auch täglich geleistet wird. Und dieses, dass man reduziert wird auf das gute alte Arsch abwischen, das sind vielleicht 3 oder 5% des Berufs. Und es ist eine durchaus komplexe medizinische Ausbildung, was die Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, und das macht mich eigentlich auch traurig. Und da würde ich mir wünschen, wenn sich da auch innerhalb der Gesellschaft und ja allgemein einfach was ändert. Das wäre total toll.
Die Pflegekammer hier in Berlin, die startet jetzt den Versuch zum zweiten Mal. Das erste Mal war, oh Gott, war das 2017? Nee, 2015, 2016, glaube ich.
Genau.
Ja, gut, okay. Mhm. Ich bin zeitlich oft desorientiert, das weiß Liane auch. Ist aber normal bei mir. Ja, da wurde sie abgelehnt, und ich bin ja in der Weiterbildung unterwegs, ich bin aber auch im normalen Schulalltag unterwegs, und immer wenn ich davon spreche, dass es diese Wahl schon mal gab, dann gucken mich fast alle Pflegekräfte wie große Autos an, also große Augen, was, wann, davon habe ich überhaupt nichts mit. Jetzt bin ich mit dem gleichen Auftrag schon wieder unterwegs, ne? Also Jenny Kunert plant das ja, die ist ja so ein bisschen das Aushängeschild dafür, und es ist wirklich noch nicht alt, es ist jetzt Anfang des Jahres so durchgegangen, und ich renne wieder durch die Schulen, ich renne wieder durch die Kurse, auch durch Leitungskurse, durch Praxisanleiterkurse, und sage, hey, hier Leute, das und das und das. Pflegekammer steht an. Wieder gucken alle wie ein großes Auto, und ich frage mich, warum ist das so? Da hat keiner eine Antwort drauf, oder? Liane, hast du eine?
Doch, naja, ich habe eine Vermutung. Also wir haben ja gesagt, ob das der Beruf anstrengend sein kann und dass die Bedingungen gerade in der Praxis auch nicht so gut sind, obwohl wir alle den Beruf lieben. Und dass man dann vielleicht auch gar nicht die Kraft hat, darüber hinaus noch einen Podcast zu hören, sich über Pflege zu informieren, die aktuellsten politischen Sachen so. Und wenn ich normale Fernsehen gucke oder heutzutage nur noch Netflix, dann erfahre ich nichts davon, weil ich auf Instagram niemanden folge, der sonst was mit Pflege zu tun hat, oder auf Facebook in keiner Pflegegruppe bin oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann in meinem Privatleben mich nicht mehr dafür interessieren kann, so oder will, weil ich abschalten muss, erfahre ich davon ja auch nichts. So.
Ja, ist eine gute Vermutung. Ich frage gleich mal die anderen drei nochmal, aber ich hätte noch eine zweite Frage. Dann erkläre ich denen das ja, Pflegekammer, tralala, und dann sind alle so, da muss ich ja Mitglied werden und das kostet so viel Geld, das will ich gar nicht. Warum ist diese Haltung da?
Ich denke einfach so, wenn man so irgendwas bezahlen muss, sind die Leute eh immer so ein bisschen erstmal abgeschreckt. Manche regeln es ja auch prozentual, Staffelungen von dem Gehalt und so. Aber bei Frau Friedrich, Sie meinten ja gerade, ja, wir gucken auch im Unterricht wie Autos. Darüber haben wir noch nie nachgedacht. Und witzig ist, ich mache gerade so eine kleine Feldstudie und interviewe nämlich gerade alle Mitarbeiter und Schüler oder Leute, die mir im Alltag entgegenkommen, ob sie da irgendwie berufspolitisch irgendwie engagiert sind oder ob sie da irgendwie schon mal drüber nachgedacht haben. Da hatte natürlich nie einer drüber nachgedacht. Ich selbst ja auch nicht. Und jetzt erst so das Bewusstsein entwickelt durch ihren Unterricht auch, obwohl es so wichtig ist. Und ich hatte heute auch ein Telefonat mit meiner besten Freundin, und dass ich die Petition unterschrieben habe, die ist auch Psychiatrie-Schwester. Mhm. Und also das ist gar kein Bewusstsein da. Und sie meint halt auch gleich, oh cool, schick mir mal den Link, ich unterschreibe. Die Leute haben es nicht auf dem Schirm, und ich selbst hatte es ja auch nicht auf dem Schirm. Klar, mit den Zahlen her ist es wirklich, da ist man so ein bisschen mal abgeschreckt.
Ja.
Aber ich denke, es ist eine gute Sache, wenn uns dort Leute vertreten in den Gremien, die auch wirklich von der Basic sind und Leute, die wissen, von was sie reden, und nicht irgendwelche grauen Politiker, die da gar keine Ahnung haben eigentlich von, über was sie entscheiden sollen.
Genau, Silla ist schon ganz nervös.
Ja,
ich will nur einen Satz noch dazu sagen, das sage ich ja auch im Unterricht immer. Wenn Sie als Auszubildende das noch nicht wissen, ist das überhaupt nicht schlimm. Ne? Also bitte nehmen Sie das auf gar keinen Fall persönlich, wenn Sie Auszubildende sind. Aber wenn Sie Fachkraft sind und wenn Sie Leitungskraft werden wollen, dann ist das für mich ein Muss, sowas zu wissen, zumindest aus der Vergangenheit heraus.
Ja, die dringende Frage ist, wie viel Geld würde das kosten, diese Mitgliedschaft in der Kammer? Weil wir haben gehört, für Gewerkschaften und Berufsverband, das wäre so ungefähr 20, 30 Euro. Ja, wie viel würde das...
Also ich glaube, ich weiß nicht, Liane, ob du da mehr weißt, aber ich glaube, wir sind bei allen dreien im Bereich so zwischen 30 und 50 Euro, weil Studenten...
Oh nee, das kommt drauf an, wie viel du verdienst. Also
genau, das habe ich aber runtergerechnet. Genau, ich habe genau das runtergerechnet. 1% von 3.000 Euro wären 30 Euro. Ja. Also wir sind auch hier zwischen 20 Euro und 50 Euro angesiedelt, weil keine Pflegekraft verdient ja 6.000 Euro, sodass sie 60 Euro zahlen müsste. Also wenn wir bei 1% sind oder bei irgendeinem anderen Prozentansatz, bei diesem Runterrechnen, wir nähern uns nicht mal annähernd einer 100-Euro-Grenze. Also ich weiß nicht, ob das schon mal
monatlich, ist. Also du hast ja nicht vergessen, es ist monatlich. Ja, man muss dann immer sagen, das ist ein Essen im Restaurant oder quasi Netflix und Amazon Prime Mitgliedschaft und was damit aber auch alle passiert und die Leute, die da arbeiten und die dann diese Arbeit machen, die müssen auch bezahlt werden. Der ganze Apparat dahinter muss bezahlt werden, ja. Das macht sich ja nun auch nicht von alleine. Das sollte Geld ja schon wert sein. Das ist halt die politische Grundhaltung, die man dann hat sozusagen.
Ja, ich will auch nochmal kurz was dazu sagen. Ich glaube, dass die Leute auch einfach keine Lust mehr haben, enttäuscht zu werden. Ich bezahle, aber ich bekomme nichts dafür. Und das ist ja in so vielen Bereichen teilweise so, dass man denkt, oh, jetzt habe ich dafür eine Mitgliedschaft oder jetzt habe ich das und das bezahlt und ich habe gar nichts dafür bekommen. Und dass sie vorher schon sagen, nee, das bezahle ich gar nicht erst, da passiert sowieso wieder nichts. Ich glaube, wenn es vielleicht erstmal freiwillig wäre und sie würden dann merken, dass was passiert, dann, das lässt sich zwar nicht so gut umsetzen, aber dann würden die Leute gerne was dafür bezahlen. Wenn meine Interessen wirklich und wahrhaftig vertreten werden von Leuten, die in der Pflege arbeiten, die genau wissen, worum es geht, glaube ich sehr wohl, dass Menschen bereit sind, dafür auch was zu bezahlen. Ja. Und es wird nirgendwo propagiert. Also ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Also im Radio habe ich noch nie was davon gehört.
Es stand ganz kurz mit so einem zweiten Nebensatz in dem aktuellen Regierungsplan von, darum habe ich das vorhin so eingeleitet, von dem Kai Wegner und der Frau Giffey, die ja für die Pflege so 4-5 Punkte abgehandelt haben. Und da stand nur drin, eine Pflegekammer ist wünschenswert. Okay. Ja, genau.
Ich hatte jetzt irgendwie vor ein paar Tagen nochmal irgendwie durch das Internet und da bin ich über einen Artikel gestolpert. Ja, das ist so gut wie eigentlich auch schon wieder in Richtung, dass es abgeschmettert wird, wenn ich es richtig verstanden habe.
Es sind noch nicht genügend Unterschriften
da. Ja. Und dass teilweise auch eine viel zu viel Zeit verschenkt wird mit der ganzen Thematik und warum haut nicht einfach mal endlich einen auf den Tisch und wir ziehen das Ding jetzt durch? Also was soll das ganze Leben noch, ja, um den heißen Brei? Also das nervt so ein bisschen, finde ich.
Kann das vielleicht auch damit zu tun haben, dass man den Pflegeberuf ein bisschen so untergeordnet betrachtet, so allgemein? Also man glaubt nicht, dass man wirklich bestimmen kann als Pfleger, was passiert in diesem Beruf.
Ja, oder in der Politik sicherlich, weil ja auch immer noch gewünscht ist, dass wir nicht mit vielleicht, nicht immer, mit Qualität ausbilden und auch viele Politiker denken, wir halten nun drei Flappen und kann jeder, der irgendwie arbeitslos ist, irgendwie in diesen Beruf reinkommen und mit ein paar Stunden dann irgendwie loslegen. Diese Komplexität und Professionalität ist noch nicht überall angekommen in allen Köpfen. Vielleicht durch die Pandemie, oh Gott, Intensivpflege, die müssen wir fördern. Ja, da sind sie jetzt alle super dabei und muss speziellere Ausbildung sein und so weiter. Aber der Grundberuf halt noch nicht ganz so. Das wäre so meine Meinung dazu. Ich glaube, dass das auch großartig halt ein Fachkräftemangel hochgerechnet wurde und man jetzt erstmal jeden nehmen will, dass wir die Masse schaffen.
Vielleicht sollten wir auch über positive
reden. Ja, gerne.
Ich finde diese generalisierte Ausbildung eine sehr gute Idee. Ja. Und darüber gibt es auch viele Diskussionen in unterschiedlichen Einrichtungen. Viele alte Hasen meinen, das ist doch schlimm, weil man lernt ein bisschen von all diesen Bereichen, aber nichts weiß man so richtig oder nichts lernt man so richtig. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht so ist, weil es ist doch toll, dass man dann später nach der Ausbildung in all diesen Bereichen arbeiten kann und auch wenn, also auch in dem alten System hätte man sich einarbeiten müssen, wenn man zum Beispiel Kardiologie
oder Neurologie
wechselt, dann muss man sich da Ja,
einfach. Das wusste man ja schon immer. Alle Ausbildungsberufe, Kinder, Krankenpflege, Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege wurden früher an Modellen verglichen. 80% der Lerninhalte waren schon damals in all diesen Berufen gleich. Ja, wir haben schon immer 80% gleiche Lerninhalte gehabt. Was zur Hölle? Und wenn ich ein Kfz-Schlosser werde, dann lerne ich doch auch nicht Toyota, VW, BMW und kann dann jedes Modell auseinandernehmen. Nein, der lernt einmal grundsätzlich, wie dieses fucking Auto funktioniert, so wie wir einmal grundsätzlich lernen, wie funktionieren Menschen von Kindheit bis zum Sterben, ja, weil der Mensch unser Gegenstand ist. Und ich verstehe diese Aufregung nicht. Das ist halt dann immer, und wir sind dann ein Beruf. Wir sind endlich ein Beruf und nicht die Kinderkrankenschwester, die Altenpflege. Nein, wir sind ein Beruf. Wurde Zeit, meines Erachtens.
Ja, wurde auf jeden Fall Zeit, definitiv, ja.
Und das finde ich toll.
Liane, hattest du noch eine Frage auf dem Schirm?
Gerade nicht.
Ja, politische Haltung. Wir haben ja so festgestellt, ihr seid alle drei eigentlich für die Pflegekammer, beziehungsweise ihr wollt unbedingt was verändern. Ohne das jetzt als Drohung aufzubauen. Aber wenn sich jetzt in der Pflege nichts ändert und ihr macht ja in anderthalb Jahre macht ihr euren Abschluss. Was für eine Konsequenz zieht ihr daraus? Ihr habt jetzt noch anderthalb Jahre Zeit. Wie wirkt sich das bei euch nach dem Examen? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr alle drei super bestehen werdet. Wie wird sich das verändern?
Also wenn jetzt nichts passiert und wir keine Pflegekammer kriegen, dann müssen wir das nehmen, was wir jetzt haben sozusagen. Und also ich für meinen Teil werde mir dann was suchen, wo ich mich mit den Menschen wohlfühle und wo ich mich auch in dem Arbeitsbereich wohlfühle. Und ich denke schon, dass es auch jetzt Bereiche gibt, wo man sich wohlfühlen kann, die für meine Persönlichkeitsstruktur auch geeignet sind. Ich weiß aber nicht, wie lange das dann so ist, dass ich sage, ja, das möchte ich jetzt die nächsten 20 Jahre machen. Das wird sich dann erst zeigen. Wir haben jetzt auch noch nicht alles durchlaufen. Ich bin jetzt noch nicht in der Pädiatrie gewesen zum Beispiel. Da freue ich mich nochmal richtig drauf. Mein nächster Einsatz geht ins Hospiz. Das finde ich auch ganz toll. Da freue ich mich auch sehr drauf. Weil ja, wir Deutschen ja auch ein bisschen so mit dem Tod eine Problematik haben. Und in anderen Ländern wird der Tod gefeiert und auch immer wiederkehrend gefeiert zum Beispiel. Oder es wird ein Fest draus gemacht, dass jemand gestorben ist. Und bei uns ist es einfach Verdrängung gerne. Und kann eigentlich, also viele Leute können damit nicht umgehen. Das ist so mein Gefühl, was den Tod betrifft. Und da möchte ich einfach ein Teil davon sein, dass die Menschen vielleicht damit besser umgehen können. Ja.
Ja, also das Witzige ist, wir machen es ja in Teilzeit und ich sehe jetzt schon, was ich später nicht möchte. Also ich habe mich da jetzt auch wirklich eingegroovt. Wir haben auch ein super Kalendarium, wir haben auch mal Wochenende frei und wir haben auch nur eine 4-Tage-Woche durch das Teilzeitmodell. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und ich werde mich da natürlich jetzt nicht am Krankenbett reizen lassen. Und ich denke, ich werde mir da auch eine entspannte Zwischennische suchen, wo man gebraucht wird und vielleicht auch dass man vielleicht in irgendeine Schlüsselposition rückt, wo man vielleicht das verändern könnte. Genau, und ansonsten, also ich hatte jetzt zum Beispiel meinen Pädiatrieeinsatz schon und ich selbst habe keine Kinder und das war meine erste Berührung mit kleinen Kids, auch mit Säuglingen und Babys und so. Und das war ein wahnsinnig cooler Job. Und der Schlüssel war auch ein ganz anderer, das war dann 2:1 und da sind einfach mehr Gelder da, zum Beispiel bei den Kids. Das ist ein entspannteres Arbeiten und also es ist nicht überall schlecht. Also und ich glaube, wenn man, es kommt drauf an, wo man ist, ja, und ich zu meinem Teil würde ich sagen, ja, ich suche mir dann auch eine entspannte Stelle und ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Also ich kann es jetzt nicht 25 Jahre noch hier extrem durchziehen. Das wäre was anderes mit Anfang 20 oder so. Genau.
Jung bin ich auch nicht mehr. Ich habe ein paar gute Bereiche entdeckt,
Beziehungsweise ich hatte in meinem Akutpflegeeinsatz den Glück, auf der kardiologischen Funktionsdiagnostik arbeiten zu dürfen. Und da habe ich etwas sehr Positives erlebt. Da habe ich erlebt, dass es wirklich ein Team ist, Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte zusammen. Sie arbeiten miteinander auf Augenhöhe. Die Kommunikation läuft super. Die Pfleger wechseln sich ab. An einem Tag sind sie beim Herzkatheter, am nächsten Tag bei EKG, am dritten Tag bei einem anderen Bereich. Also sie wechseln sich ab, sie arbeiten gerne, die Stimmung ist positiv. Also es gibt auch positive Beispiele. Auf jeden Fall, mir ist es wichtig, dass ich genug Zeit habe für die Menschen. Sonst würde mir der Beruf gar keinen Spaß machen. Also ich würde mir Einrichtungen aussuchen, wo die Zeit gegeben ist für die Menschen. Weil für mich darum geht es, dass die Menschen, die Klienten, Patienten, Bewohner, wie auch immer man das benennen möchte, sich wohlfühlen. Und ich kann dazu beitragen, dass sie sich wohlfühlen und nicht einfach nur das Medikament schnell in den Mund kippe oder irgendeine pflegerische Maßnahme ganz schnell durchführe, aber ich habe keine Zeit für ihre Probleme, für ihre Wünsche und so weiter. Ich möchte auch ihre Geschichte hören. Ja. Was Sie zu sagen haben.
Also ihr habt es sehr schön alle drei gesagt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ihr wollt alle im Beruf bleiben und euch einen schönen Arbeitsplatz suchen oder schaffen, was ja schon mal sehr gut ist. Ihr seid die Zukunft. Also ein Grund, warum Annette und ich unseren Job machen, ist ja, um die Zukunft gut auszubilden und mal die Bandbreite zu zeigen und die 200% und da mal mit zu diskutieren. Was ich mir politisch wünschen würde, ist, dass man halt mitschafft, was zu verändern und halt auch das Team und da, wo man später arbeitet, mit verändert. Nur wenn ihr kommuniziert und euch ein gutes Team und einen guten Arbeitsplatz schafft, mit gemeinsam mit euren Kollegen entstehen solche kleinen Inseln, Button-Up-Prinzip, und eigentlich ist es auch irgendwie positiv, dass wir Mangel haben, weil nur gute Arbeitsplätze überleben werden. Es ist einfach so, bei dem Personalmangel, der in der Pflege herrscht, werden natürlich die, die dann arbeiten und den Job haben, nur dahin gehen, wo es auch gute Bedingungen gibt. Und die können wir uns aber auch selber schaffen. Und wir müssen auch aufstehen dafür, dass in ganz Deutschland passiert. Das muss einem bewusst sein.
Genau, ich fand auch schön, dass wir jetzt so positiv geendet sind und dass es Hoffnung besteht, dass ihr drei auf jeden Fall in der Pflege bleibt. Das wäre schön, dass unsere Arbeit nicht umsonst ist, vor allem meine. Ich kann nur noch mal sagen, du erinnerst dich ja auch an Merve, die Auszubildende aus Nordrhein-Westfalen. Oh Gott, nee, ich habe sie ja auch wieder mit Bundesländern. Ist es Nordrhein-Westfalen
gewesen? Ja, ist richtig.
Und die haben die Pflegekammer und wir haben sie gefragt und sie meinte, es tut sich was.
Also, die merkt es richtig.
Die merkt es richtig und das ist toll, genau.
Also ich möchte nochmal da Danke sagen, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es waren tolle Ansichten, gute Ansichten. Da hat man Lust, die zukünftige Pflegekraft willkommen zu heißen und mit euch weiter zusammenzuarbeiten. Also ihr seid da echt nochmal eine Vorbildfunktion. Das ist nicht immer so, aber das zeichnet euch ja auch sehr aus.
Bis bald, Rian.
Schön mit Ö.
Bis bald, Rian.
Dankeschön, dass wir dabei
waren. Danke.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau.
Achtung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter. Aber es ist wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher-fachpflegekongress.de.
Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. aber für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an 2 Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get-Together am Abend des 1. Kongresstages, bei dem das 10. Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich 2 Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt's gutes Essen.
Wer ist denn da so alles?
Wer da so alles ist? Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme.
Ah.
Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcastes gibt es 10% Rabatt. Und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort 10.
Alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
Tatort Pflege.